Liebe Hörerinnen und Hörer, unser heutiger Podcast ist nicht frei von emotionalen Ausbrüchen, aber die sollen ja manchmal auch eine reinigende Wirkung haben. Dazu reden wir doch mit dem drittbesten deutschen Center, behauptet zumindest eine große deutsche Basketballfachzeitschrift. Und mit dem Chef dieser Zeitung reden wir am Ende auch noch. Viel Spaß bei unserem heutigen Podcast Telekom Sport, Abteilung Basketball. Läuft, sagt der Manfred. Ich sag mal so, Alex, es läuft gar nicht. Ich bin selten unentspannt, aber heute Morgen habe ich echt einen Hals gehabt.
Oh nein.
Ich will das Thema auch ganz kurz nur halten, weil ich habe mich jetzt, es ist jetzt 11 Uhr und ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden und seit 7.39 Uhr bis jetzt habe ich mich aufgeregt über die Gleichstellungsbeauftragte der deutschen Bundesregierung
im
Bundesfamilienministerium, die verlangt, hat einen Vorschlag gemacht, dass man die deutsche Nationalhymne, Vaterland austauscht gegen Heimatland und nicht mehr brüderlich mit Herz und Hand, sondern couragiert mit Herz und Hand. Ich frage mich, das ist eine hochbezahlte Person, das ist jetzt nicht irgendeine dahergelaufene, was weiß ich, strubbeliger.
Das war sozusagen die erste Meldung, die dir begegnet.
Ja, in der Süddeutschen. Ja, tatsächlich.
Also du bist der Printleser.
Ich bin Printleser am Morgen, genau. Und ich lese, meine Frau hat den Hauptteil genommen von der Süddeutschen. Ich nehme das Feuilleton. Und der erste Satz, der mir da entgegenkommt, ist tatsächlich, dass das passiert. Also ich frage mich, ob die noch alle Latten am Zaun hat. Also sitzt die da mit einem Duden und guckt alle Wörter durch, wo irgendwo ein Pimmel drin vorkommt, und das will sie dann ausradieren, dieses Wort aus der deutschen Sprache, oder was?
Ja, also da, wo ich herkomme, gab es diese Diskussion ja ähnlich auch schon mit Heimat bist du großer Söhne.
Ja.
Ist da in der Hymne. Mhm. Und es ging darum, ob man, oder es wurde sogar geändert auf bist du großer Söhne und Töchter.
Genau, also es gibt
also ein extra in
Österreich und drin. Kanada hat wohl auch, aber ich frage mich ganz ehrlich, sollen wir jetzt auf diese Wörter verzichten? Also wird die, das ist für mich wie George Orwell 1984, wo irgendwann Wörter verschwinden. Weißt du, also dann musst du auch Muttersprache, das Wort Muttersprache. Ich verlange von der Gleichstellungsbeauftragten, das Wort Muttersprache in Elternsprache umzuändern. Ich fühle mich massiv diskriminiert.
Also da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
Ich finde das Wahnsinn, dass die sitzt da in Berlin und hat nichts Besseres zu tun, als so eine Scheiße zu verzapfen.
Oh, wir steigen hoch an. Das ist
Podcast Basketball, Abteilung Basketball.
Richtig. Wir haben viele Themen,
Alex. Kleiner Ausflug, sehr viele Themen. Du hast sogar gestern gesagt, wir haben so viele Themen, dass ich dachte, haben wir echt so viele Themen?
Ja, eigentlich schon.
Wir haben.
Also ist sehr viel passiert in dieser Woche. Gehst du nicht d'accord?
Doch, ich bin d'accord. Wir fangen an, wo fangen wir an? Bei A?
Bei A wie?
Wir haben keinen Verein mit A.
A wie Andrea Trinkier.
Ja, der ist ja jetzt Geschichte.
A wie?
Amazing. Da ist er. Dann gehen wir doch zu B wie
Bamberg
Bayreuth. Banky, der neue Trainer.
Bamberg Bayreuth,
stimmt. Interessante Themen. Personalie. Er war Trainer bei Fiat Turin.
Ja.
Und
er ist zurückgetreten.
Ja, weil die Geschichte ist ja die. Er war bei Fiat Turin Trainer und sie haben die Bayern im Eurocup geschlagen. Ganz hoch. Da war er noch Trainer. Jetzt in dieser Saison. Und die haben einen Besitzer, das ist nicht der von Fiat jetzt, aber auch ein.
Okay, das ist er nicht, das wollte ich nämlich fragen.
Da bin
ich
mir nämlich nicht sicher. Das ist nicht diese Agnelli-Familie, aber es ist ein anderer. Und der Besitzer hat einen Sohn. Und die beiden sind so ein bisschen die sind in die Kabine rein. Zum Beispiel oft bei den Spielen und haben da rumgewurschtelt. Die haben dem Trainer sozusagen, sind dem ins Wort gefallen und so. Und bei einem Spiel.
Ist das verbrieft?
Ja.
Dass sie das, okay. Also auch regelmäßig.
Ja, gut, ich habe jetzt keinen Kalender bei abonniert, wo drin steht, wann der jeweils in die Kabine gerannt ist. Aber jedenfalls ist er bei einem Spiel in die Kabine gerannt und daraufhin hat der Trainer gesagt: Ich hau hier ab. Ich finde die Konstellation interessant, weil es gibt ja auch in Bamberg einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der vom Brose Bamberg, der durchaus, ich weiß nicht, ob er in die Kabine geht, Michael Stoschek. Das weiß
glaub ich
gar
nicht.
Glaube ich auch nicht. Aber der redet, glaube ich, auch gerne mal mit, so. Mit dem Trainer und.
Ja, wahrscheinlich kam das vor oder vielleicht ging es auch drum, dass man.
Spannend ist, also jedenfalls spannend. Denn der wird sich ja vielleicht dann sagen, also ich komme gerade hier aus Turin und da hat sich der Mäzen ständig eingemischt, da habe ich keinen Bock drauf. Aber er macht einen netten Eindruck. Ich habe gestern mir dieses Video auch angeschaut, ja, von Thorsten Vogt sicherlich aufgenommen, unserem Mediendirektor in Bamberg, der ihm 15 Fragen gestellt hat.
Ja.
Und da macht er einen sehr sympathischen Eindruck.
Absolut.
Also er hat Tomatensoße im Kühlschrank, weil er Italiener ist.
Also ein paar Sachen sind deckungsgleich.
Wir können eigentlich mit vielen Klischees wieder weiterspielen,
ja,
die Andrea Trinchieri uns überlassen hat. Freuen wir uns sehr drauf. Wir werden ihn dann ja kennenlernen bald. Er wird ab heute, Dienstag, das Training leiten in Bamberg. Er hat bisher nur in Italien trainiert.
Wurde zweimal Meister.
Wurde zweimal Meister. Hat mit Zisis und Hackett.
Ja.
Also ich denke auch, dass die den so ein bisschen vorgeschlagen, also die werden gesagt haben, der ist super.
Also Hackett hat im Interview bei uns hinten raus direkt Stellung bezogen zu ihm.
Ja, er hat gesagt, super Kerl und so.
Ja, also genau.
Sicherlich wird.
Also es hat mich gewundert, dass er so ausführlich antwortet, ja, nach dieser emotionalen Partie, die also ja vielleicht Zisis auch noch ein Thema ist.
Genau, übrigens. Zisis und Hackett sind ja sicherlich zwei Führungsspieler geworden in der Saison. Zisis war es immer und Hackett, ja, ist sozusagen ja auch
der neue außerhalb Anführer. Der Kritik.
Ja, genau. Und absolut, die werden sicherlich da ihre Meinung zu gesagt haben. Deswegen, ja. Und da wir eine hohe Meinung haben, ich besonders auch von Nikos Zisis, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Spieler und hoffentlich auch irgendwann Funktionär für Bamberg, kann ich mir vorstellen, dass dieser Luca Banky ein charakterlich einwandfreier Mensch ist.
Das ist auf jeden Fall der Eindruck.
Genau. Und
wenn wir über Bamberg sprechen, müssen wir ganz kurz auch über dieses Gießen-Bamberg-Spiel sprechen.
Ja.
Also was blieb dir in Erinnerung? Zisis, muss ich gerade dann denken, diese zwei Dreier aus der Ecke, wo er das Spiel nochmal, ja, so,
also was
in die Hand mir, genommen gedreht hat.
Was mir in Erinnerung geblieben ist.
Nicht das, was in Erinnerung bleibt, dieses Spiel.
Ja, ist, dass tatsächlich Kanzuris, wenn es drauf ankommt, die Rotation massiv beschneidet. Mhm. Also der hat ja ab Beginn des vierten Viertels mit einer Sechser-Rotation gespielt.
Selbst Loh hat kaum mehr gespielt.
Loh hat kaum gespielt, mhm. Olindi sowieso nicht mehr.
Ja.
Er hat Radojevic fast, der war doch in der Sechser-Rotation.
Ja, doch. Der hat diese zwei Megablocks
gestern. Musli rausgelassen.
Also, stimmt, der war gar nicht mehr im Feld, ja.
Also, und das gefällt mir nicht. Also, das ist irgendwie auch eine Sache. Mir hat das sowieso nicht ganz, also er hat einmal beim Euroleague-Spiel, hat er ja auch die Rotation so massiv verkürzt. Ich komme schon durcheinander, bei welchem Spiel das jetzt war. Es war auswärts.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das haben sie sogar gewonnen, glaube ich. Ich komme jetzt auch durcheinander. Da habe ich das sogar gelobt und fand das gut, weil er da eine Antwort gefunden hat mit der schnellen Formation. Das ist ja die, auf die er sich dann auch verlässt. Aber mir hat das gegen Gießen nicht gefallen, muss ich sagen. Aber gut. Das ist mir hängen geblieben, diese Beschneidung. Weil man, das heißt ja immer, ja, tiefer Kader, der kann alles machen. Und dann kommt Steiger rein, macht einen Dreier, ja, bumm, zack, ist er auf der Bank und setzt wieder Wurzeln an.
Was ist dir sonst noch in Erinnerung geblieben?
Ja, dann natürlich.
Es gab zwei Calls, die sehr interessant waren. Zwei
Calls hinten raus. Da gehe ich mit den Schiedsrichtern völlig d'accord. Also ich fand, das war ein unsportliches Foul.
Ja?
Ja, natürlich. Der haut da voll auf den Arm.
Er haut auf den Arm, aber geht auch Richtung Ball. Also.
Na, also, ich habe also speziell die zweite Einstellung, die sicherlich
Martin. Es ist ein sehr hartes Foul zu diesem Zeitpunkt, aber.
Für mich war es unsportlich. Also, ich habe das
man
auch.
Man kann es, ja, es ist ein bisschen 50-50, aber ja, ich hätte es nicht gegeben in der Phase. Also, so ein hartes Foul passiert da schon mal.
Ja, aber willst du dann wieder, da sehr in der Schlussphase, das Spiel ist eng, da darf man das nicht pfeifen oder was ist dann die Argumentation?
Nö, ich finde, die Bewegung ging auch zum Ball.
Nee.
Und es war also, auch Chance auf den Ball. Was ich überhaupt nicht so sah, war der Dreier, also.
Völlig in Ordnung.
Ja?
Ich habe die Szene sogar noch mehrfach gesehen hinterher. Das ist natürlich auch Gaga von Radojevic. Natürlich war du willst ja jetzt den Wurf, der Wurf war natürlich Banane, ist ja, ja klar, das war so. Ja.
Aber
das
du kannst so James Harden-mäßig provoziert.
Genau, aber du kannst doch dem Spieler nicht den Vorwurf machen, dass er jetzt dann,
ich finde
es auch ein Bananenwurf.
Ja, aber ich finde, die Wurfbewegung kam zu spät.
Nee. Ich habe auch erst gedacht, ach, das ist ja Banane. Aber wenn du dir das dreimal anschaust, siehst du, dass Radojevic einfach die Finger da weglassen muss.
Ich weiß es nicht. Also, er macht es natürlich clever.
Und vielleicht sind sogar noch die 10% Kompensation der Schiedsrichter mit drin, wegen des Unsportlichen.
Das kann absolut sein, was natürlich überhaupt nicht sein sollte.
Das ist aber gang und gäbe.
Ja.
Das machen alle Schiedsrichter, ja, weltweit.
Das ist das Gleiche wie let the players decide, was du auch so gern magst.
Ja. Ja, aber also damit bin ich voll d'accord. Die Schiedsrichter haben überhaupt gar nichts mit dem Spielausgang zu tun gehabt. Also in der, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Nee, es hat sich auf jeden Fall ausgeglichen, das ja.
Ich fand
aber so in einem Vakuum betrachtet, fand ich diese beiden Situationen echt schwierig. Also ich beneide auch die Schiris nicht. Das ist wirklich, wirklich tough.
Du hast Frankfurt-Würzburg gesehen, ne?
Oh ja.
Und da also, hat Dirk Bauermann nach dem Spiel gesagt, dass einer der Schiedsrichter, Nesa Kovacevic, nicht in der BBL pfeifen sollte, weil er die Dinge persönlich nimmt.
Hat er auch was gegen Österreicher?
Hast du den Eindruck auch gewonnen bei diesem Spiel, dass dieser Herr in der BBL nichts zu suchen hat?
Nee. Also, ich muss gestehen, da habe ich zu wenig drauf geachtet. Also ich ließ mich vielleicht blenden von den 31 von Scrub und
wenn du etwas im Fernsehen schaust, machst du das überhaupt noch, ohne irgendwas nebenher zu machen?
Natürlich nicht. Du?
Ja, ich habe jetzt Bad Banks geschaut.
Die Serie. Ja, ich auch. Ich bin bei 4 von 6.
Oh, ich darf das Ende nicht verraten. Nein,
wehe, du spoilerst.
Schlussende!
Das war eine Serie, da habe ich, habe oft ja immer so mein iPad noch daneben oder ich spiele ein Pokerturnier oder irgendwas. Hm. Aber diesmal habe ich nicht, das habe ich nicht gemacht. Ich habe
wirklich hingeschaut. Ja, ich versuche das manchmal auch dann bewusst zu machen, auch bei Basketballspielen in der Crunch-Time. Also spätestens da versuche ich wirklich aufmerksam zu sein. Mhm. Aber Generation ADHS und so, es fällt mir nicht leicht.
Hast du ADHS?
Vielleicht ein bisschen.
Echt?
Ich weiß nicht. Entscheide du.
Ich glaube, nein. Du bist einfach sehr intelligent und musst deswegen mehrere Sachen auf einmal machen.
Das bin ich.
Oh, direkt die richtige Taste parat. Und dann noch von einem Österreicher. Wir müssen über Raul Korner reden. Nächstes Thema bei heute.
Ja, richtig.
Was ist da los? Wieso, weshalb?
Also man muss sagen, Basti Dorit heute, wir sehen ja alles auf Instagram.
Hat da bin ich so selten. Ja. Das ist das eigentlich die Hauptplattform social-mäßig.
Mittlerweile ist, ne? Mittlerweile. Da, also das brauchst du, um das mitzubekommen, nur auf der Höhe der Zeit
zu sein. Ja, ich bin da ja auch.
Ja.
Also nur so.
Oh, Leecher?
Ein Leecher?
Mhm. Einer, der nur.
Ist das, weiß die Gleichstellungsbeauftragte von diesem Wort?
Ich glaube nicht.
Also ich bin ein Leecher oder Leecher, also an alle Leecher oder Leecherinnen, sei gesagt, das sind Menschen, die nur so anonym darum gucken, ne?
Genau. Ich glaube, das kommt noch von den Foren früher, weil man sich registriert hat, aber nur mitlas.
Ah, okay. Also was hat Basti Dorit gesagt?
Er hat einen Screenshot geinstagrammt.
Geinstagrammt, oh Gott.
Er hat einen Screenshot der Tabelle der aktuellen gepostet mit eingekringelt Platz 4 Medi Bayreuth und drunter Calm Down.
Attacke gegen den Coach.
Ja, genau, wir zetteln das jetzt an.
Das ist.
Ich glaube, es ging eher Richtung Fans.
Nee, das geht Richtung Coach.
Diese Mentalität ist Loser-Mentalität.
Das ist ja, er meint ja Calm Down den Trainer, der sich aufgeregt hat. Raul Korner hat nach dem Spiel.
Um es einzuordnen.
Dinge genannt, Wörter genannt, die wir auch heute im Podcast schon gesagt haben.
Haben wir gesagt?
Scheiße.
Scheiße.
Haben wir gesagt.
Hast du gesagt?
Ja, ich stehe auch dazu.
Ja, okay. Also, ich glaube, Basti.
Das war kein schönes Wort.
Ne?
Nee. Also es ist.
Welches jetzt? Das du gerade thematisiert hast.
Ja. Also was hat, du findest, Basti Dorit hat die Fans beruhigt, ich sage, er will den Trainer beruhigen.
Willst du der Richtige reinstechen oder boulevardmäßig?
Naja, Entschuldigung, das warum Thema sagt er denn Calm Down?
So, ich verifiziere das jetzt nochmal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das.
Ach, du hast doch nicht mal verifiziert, ne? Du bist
nee, Journalist. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber bevor du jetzt da dieses Thema groß machst.
Wer hat's denn groß gemacht? Okay, also in Bayreuth, ich muss sagen,
also es gab das Alba-Spiel, um das einzuordnen. Erneut innerhalb von 2 Wochen richtig auf den Sack bekommen von Alba Berlin. Medi Bayreuth, eigentlich chancenlos.
Liegt vielleicht daran, dass Alba Berlin auch um so viel besser ist?
Das ist eben die Frage.
Berlin und München sind momentan der Liga ein klein wenig enteilt, so würde ich es mal nennen. Der Abstand zwischen den beiden, ja, ich sehe jetzt, Alex hat jetzt hier das Instagram-Post geöffnet. und
Platz 4, alles noch.
Was, wie sind die Kommentare darunter? Ist ein längerer Kommentar.
Auch wenn das Spiel gegen ein User namens Mago Official, auch wenn das Spiel gegen Alba immer noch in aller Munde ist und die Erinnerungen an das Spiel nicht gerade auf dem Stapel positiv landen, sollte man wirklich nicht vergessen, was bisher in dieser und letzter Saison geleistet und erreicht wurde. Ja, wir sind immer noch auf dem 4. Platz. Jetzt gilt es wieder zu kämpfen, denn wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren.
Ich glaube, dass Raoul Korner das einfach nur deswegen gemacht hat, weil nämlich am heutigen Tag für die Bayreuther das Champions-League-Spiel gegen Beşiktaş Istanbul ansteht. Und das ist eines der wichtigsten Spiele der Saison. Das ist meines Erachtens der Grund.
Absolut. Und er hat direkt nach dem Spiel bei Arne Malsch gesagt:
Was mich vor allem bedenklich stimmt, ist, unsere Mentalität ist im Moment absolut zum Kotzen. Und das gilt zu ändern. Also wenn die ganze Mannschaft scheiße spielt, und wer war es nicht heute, dann ist der Coach gefragt. Und das bin ich. Und daher werde ich mir die Truppe jetzt mal zusammenholen, und wir haben hier einiges zu besprechen.
Ja, und wie gesagt, jetzt steht das Spiel gegen Istanbul. Ich denke, dass er einfach eine Reaktion noch provozieren will.
Absolut.
Oder?
Ja.
Also, ich glaube nicht, dass jetzt die Mentalität total schlecht war oder.
Ja, hat er so ein bisschen beschrieben, was ihm da fehlt, und das halt.
Schuldzuweisung,
genau. Nicht miteinander, sondern eher so individuelle Leistungen mit oder Lösungen über individuelle Aktionen zu probieren, glaube ich, sinngemäß. Das ist das, was ihn dann stört, dass sie halt nicht mal als diese Einheit auftreten.
Gut.
Ja.
Aber sie sind in der aktuellen Telekom Sport Top 10.
Mit einem Pass von Nate Linhardt behind
the
back. Ja, da war noch alles gut. Erste Hälfte war noch besser. Ja. Aber Alba ist einfach stark.
Alba ist tatsächlich sehr, sehr stark und aktuell die einzige Mannschaft, die gegen die Bayern so ein bisschen mithalten kann. Wir werden das Thema Bayern gleich nochmal thematisieren, weil unser erster Gesprächspartner hat die Bayern nämlich am Wochenende aus der Nähe gesehen.
Schon mal so wie du.
So wie ich, genau. Und ich sehe sie heute Abend schon wieder aus der Nähe.
Oh, ich werde wahrscheinlich auch hinschauen.
Gegen Unix Kazan.
Unix Kazan.
Weißt du, was Unix, wofür Unix steht?
Es ist eine Abkürzung.
Ja.
Universität?
Nicht schlecht. Damit hätten wir
Uni
geklärt.
Universität Club Sport.
Falsch.
Wieso?
Weil das C nicht für Club steht.
Nein, verdammt, das war so. Das C steht nicht für Club Champions? Nee.
Es hat nichts mit Sport. Es ist sozusagen was ganz anderes als Sport.
Konföderation.
Obwohl, nee, das stimmt auch nicht. Es ist nicht was ganz anderes als Sport. Es ist Culture, Kultur.
Kultur? Mhm. Sportkultur oder wie cool?
Was Universitätskultursportverein hieß der Club, als er gegründet wurde. Er wurde als Universitätsmannschaft gegründet. Heißt das jetzt, dass du das lame findest oder was, diese Frage?
Ja, die war eigentlich gut. Die war eigentlich schon gut.
Nee, als Vorbereitung auf das Spiel
heute. Spontan Trivia, sehr gut.
So, wir rufen jetzt unseren ersten Gesprächspartner an, bevor wir uns hier, ich muss immer an die Gleichstellungsbeauftragte denken. Das geht mir, ich bin völlig unkonzentriert. Das nervt mich.
Jesus, Maria und Josef.
Das hat mich wirklich aufgeregt. Ich habe sogar getwittert heute Morgen.
Oh nein, also ja. wenn du zum Twitter-Rant ansetzt, dann weiß man.
Dann weiß man schon, es war 7.50 Uhr, meine Frau meint nur, was machst du da? Ich sage, ich muss gegen diese Gleichstellungsbeauftragte irgendetwas unternehmen.
Ein Desaster.
Oh, das regt mich wirklich auf. Was mache ich denn dagegen?
Ja, vielleicht solltest du ja eine Online-Petition
aufsetzen.
Wir hatten neulich, damit bewegt man Dinge.
Wir hatten neulich die Diskussion, meine Frau und ich, wann wir zu einer Demonstration gehen würden. Also früher ging man ja häufiger mal auf eine Demo. Also als Student war ich häufiger mal.
Ich auch.
Aber ich war jetzt schon seitdem.
Was war denn da der letzte Demo?
Oh, es war irgendwas mit Umwelt auf jeden Fall. Greenpeace und irgendeinen
Treehuggen.
Gegen Wale, Walfang.
Gegen Wale.
gegen Walfang war ich sicherlich auf irgendeiner Demo mal. Das war vor 25 Jahren. Und da hatten wir diskutiert, wann man wieder mal auf die Straße, für was man auf die Straße gehen würde. Und ich würde gegen diesen Gender-Wahnsinn auf die Straße gehen.
Gender.
Gender. Also gegen diese Gleichstellungskacke. Also alle sind gleich, ja.
Das ist schon relativ dünnes Eis.
Nein, ich bin der größte Frauenversteher auf diesem Planeten. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Brieffreunde und Brieffreundinnen, dass die Verhunzung der deutschen Sprache muss auch irgendwann mal aufhören, wenn die anfängt, die Hymne umzuschreiben.
Okay, also wenn es um die deutsche Sprache geht, ja. Also so pauschalisieren würde ich das trotzdem nicht.
Ich will ja, also alle Frauen sollen auch alles gleich, auch Frauenquote in DAX-Vorständen, hurra, Daumen hoch, two thumbs up, alle gleich bezahlt, Frauen mehr. Ich liebe Frauen, Frauen sind viel geiler als Männer. Aber es muss ein Ende finden mit diesem Verhunzungskram. Ich rufe jetzt Johannes Thiemann an, um Himmels Willen, bremst mich jemand. Diese Frau hat mir heute den Tag verdorben, das sage ich euch so, wie es ist. Ich habe auch ihren Namen vergessen.
Niemals vergessen.
Ja, genau. Das sollten wir der Frau mal sagen.
Wieder fokussieren.
Sie hat übrigens einen Doppelnamen. Das nichts bedeuten soll.
Bist du gegen Doppelnamen?
Nein, natürlich nicht. Ich finde Doppelnamen, bin ich nicht dagegen. Sie hören sich manchmal komisch an. Ich glaube, dass Frau Karrenbauer nicht Bundeskanzlerin wird, weil manche Wählerinnen und Wähler sagen, dass ich kann doch nicht eine wählen, die so heißt. Das ist ein seltsamer Name. Kramp-Karrenbauer. Ein sperriger Name.
Sperriger.
Ja. Und da werden vielleicht sagen, Mensch, entscheid dich doch mal, heißt entweder Kramp oder Karrenbauer. Ich glaube, dass manche sagen. Entscheid dich doch mal. Ich muss aufhören. Alex, nimm mir irgendwas weg.
Ja, ist wie bei einem Unfall. Ich stehe daneben und schaue zu.
Du bist ein Katastrophentourist. Oh, machst du Fotos von Unfällen?
Jedes Mal. Natürlich nicht.
Du weißt, dass das demnächst mit bis zu 10 Jahren
bestraft
werden kann.
Das ist auch sehr großer Quatsch.
Das ist wohl großer Quatsch. Mhm. So,
einmal
durchschnappen. Ich habe meine Apple Watch. Ich habe einen Puls von 85.
Das wirst du jetzt schon unterstützt? Puls von 85. Ja, stimmt. Direkt. Oh, das ist gut. Das können wir.
Also ich bin als eigentlich Indikator hernehmen. Ich bin eigentlich noch im grünen Bereich. Jetzt ist die Nummer wieder wirklich eingetippt habe.
Jetzt geht der Puls gleich wieder hoch.
Jetzt muss ich die Nummer mal von vorne eintippen.
Brauchst du was Dynamisches?
Was Dynamisches auf deinem Launchpad? Diese Fahrstuhlmusik oder welche? Was kommt jetzt? Oh, die ist super. Das ist
zum Wählen.
NBA on TNT. Das ist einfach die beste Musik aller Zeiten. Können wir das dem Benutzer, dem ursprünglichen Komponisten abkaufen und bei Telekom Sport integrieren, diese Musik?
Ich werde mal anrufen.
Mach mal. Ich meine, wenn das 5.000 Euro kostet, dann schmeiß mal zusammen die Podcast-Gemeinde. Ich muss auch was bezahlen. So, ich rufe jetzt da an. So, da ist er. Wir sagen Hallo zu Johannes Thiemann.
Hallo, servus, hi.
Schönen guten Tag.
Alex ist an meiner Seite, Johannes. Also wenn die wirklich wichtigen Fragen kommen, dann sind das die von Alex. Ich bin ja wieder nur im Boulevard unterwegs heute.
Sehr emotional.
Wir waren bisher sehr emotional in diesem Podcast, weil es ging um die Gleichstellungsbeauftragte der Bundesregierung. Wir wollen uns jetzt auf das Sportliche konzentrieren. Johannes, was soll man eigentlich, also du brauchst ja einen Spitznamen. Bist du jetzt eigentlich Joe in der Mannschaft, JT oder JT sagt man nicht, weil der Trainer ist JP?
JT, also JT ist mein Spitzname.
JT?
Ja.
Also nicht Joe?
Nee, nicht Joe, JT.
JT, okay, weil Joe ist ja auch vergeben für den besten deutschen Center, haben wir gelernt. Du bist jetzt in der BIG, wir werden nachher noch mit über die BIG reden, dem Fachzeitschrift, dem Fachorgan des deutschen Basketballsports, der drittbeste deutsche Center nach Joe Vogtmann und Joe Pleiss. Bist du der drittbeste deutsche Center?
Ja gut, ich weiß nicht, wer das aufgestellt hat, aber ich freue mich natürlich, dass mein Spiel da ein bisschen anerkannt wird. Mhm. Wir haben sehr viele große und gute deutsche Center. Ich freue mich natürlich, Dritter da zu sein. Ich sag dazu jetzt mal nicht weiter, ich will auch keinen anderen.
Du möchtest dich nicht selber loben.
Oder andere besser machen. Deswegen, ich freue mich, dass ich Dritter bin und lasse das einfach mal so ein bisschen unkommentiert.
Also wir stellen fest, du bist auch noch bescheiden, nicht nur ein guter Center. Zur Verletzung ganz kurz, um das Thema schnell abzuhaken. Sehnenriss im Oberschenkel, blöde Sache, aber die Saison ist natürlich beendet, das kann man schon so sagen. Ne? Da kommt nichts mehr in Ludwigsburg auf der Center-Position von dir.
Also es wird schwer, die Saison nochmal zu spielen. Also höchst unwahrscheinlich. Es kann natürlich sein, dass man einen super, super Heilungsverlauf hat und wir weit in den Playoffs kommen.
15. Juni. 15. Juni, Johannes, wäre das 5. Finale in der BBL. Das wäre das vom Zeitrahmen noch passend?
Das ist Das ist vielleicht machbar.
Wie sind denn so die, also jetzt wurde man ja so ein bisschen eingenordet gegen die Bayern, kann man das so sagen? Wie ist so dein Eindruck gewesen von diesem Spitzenspiel?
Ja, also das war natürlich ein unglückliches Spiel für uns. Man muss natürlich auch sagen, die Bayern sind dieses Jahr auch extrem stark. Da ist es auch keine Schande, wenn man da mal verliert. Sehr unangenehm, die zu spielen. Dass es dann 17 Punkte am Ende waren, ist natürlich blöd. Wir haben phasenweise gut gespielt, phasenweise schlecht gespielt. Und halt gegen ein Team wie die Bayern, die bestrafen es halt sofort. Und da kann man sich halt keine zwei, drei schlechten Minuten erlauben. Man ist mal halt direkt an 10 Punkte hin.
Unangenehm zu spielen, sagt man normalerweise über euch.
Ja, das sagt man über viele gute Teams. Also es ist immer schwierig, wenn die aggressiv verteidigen. Und ich glaube, München ist auch ein Team, das athletisch ist und gut verteidigen kann. Und ich glaube, wir haben in dem Spiel auch nicht so viel aus unserer Presse rausbekommen. Und deswegen war es dann schwierig, gegen die zu gewinnen.
Also Johannes, Podcast heißt ja immer, dass man so ein bisschen noch mehr und ein bisschen tiefer eindringt in die Materie. Diese Spielweise der Ludwigsburger, ne? Also von deinem Team, von John Patrick, da sagt es immer, es ist unangenehm zu spielen, da ist die Full Court Press. Jetzt so für dich aus der Beobachterperspektive, auch mit deiner Erfahrung mit anderen Vereinen, ist diese Spielweise wirklich so schwierig für Gegner, so grenzwertig auch im legalen Raum, sage ich jetzt mal? Ist das so das Maximum, was man rausholen kann an Physis?
Ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall eins der physischsten Teams sind. Unsere Presse ist halt natürlich auch darauf ausgelegt, dass unsere Guards sehr, sehr agil sind und oder generell unser Team sehr agil ist und sehr kräftig ist. Und wir versuchen natürlich immer Druck zu machen, in den Passwegen zu spielen, auch gern mal im Fullcourt doppeln. Ich glaube, es gibt wenig andere Mannschaften, die auch im Fullcourt, wenn der Fünfer dann Screen stellt, hatchen und raustreten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr intensives Spiel. Und ich glaube, das macht uns schon sehr physisch und sehr, sehr aggressiv. Und das ist schwer für andere Mannschaften, sich darauf einzustellen.
John Patrick hat ja auch in der Vergangenheit nie ein Problem damit gehabt, dann während der Saison mal frische Spieler zu holen, weil er gemerkt hat, das geht ganz schön auf die Substanz. Wie ist so dein Eindruck von der Mannschaft? Also du bist natürlich massiv ausgeruht gerade, aber so der Rest, merkt man das jetzt schon? Es ist März und ihr presst da ständig rum, Champions League, BBL, Spiele im Dreitagesrhythmus. Wie ist denn so der Zustand? Oder merkst du, dass das irgendwie, ja, anders ist als vielleicht die vergangenen Jahre, wo du jetzt nicht dabei warst, aber dass du merkst, irgendwie versucht John Patrick was zu dosieren im Training. Wie ist das so gerade aktuell?
Also ich glaube, da macht John Patrick einen wirklich guten Job, dass wir im Training eben nicht dieses hohe Tempo fahren und nicht jedes Mal ausbelasten. Also er nimmt da wirklich quasi Rücksicht auf unseren Spielstil und ihm ist es eben extrem wichtig, dass wir in den Spielen fit sind und Energie haben. Deswegen sind die Trainings dann meistens nicht ganz so intensiv. Und die Minuten sind ja auch relativ, also ich sage jetzt bis auf 1-2, relativ gut verteilt. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auch noch genug Energie hinten raus in der Saison haben, auch wenn das ein sehr intensives Spiel ist, das wir halt betreiben.
Ja. Jetzt du wirst natürlich weiter in der Beobachterperspektive sein. Das ist natürlich ein bisschen schade nach dieser Entwicklung, die du genommen hast. Super gespielt, Nationalmannschaft noch dazu. Hast du so ein bisschen Sorge, wenn man dann nach der Verletzung zurückkommt, dass man vielleicht doch zu sehr in den Körper hineinhorcht? Wir haben es gerade bei Tim Olbrecht, es ist so ein bisschen dieses Beispiel, der ist eigentlich medizinisch gesund, aber der hört immer so ein bisschen aufs Knie, knirscht da, knackt da was. Hast du da so ein bisschen die Sorge, dass du da vielleicht zu lange Anlaufzeit brauchst? Oder arbeitest du da jetzt schon dran an dieser Psyche, dass man das alles wieder auf die Reihe kriegt?
Also ich glaube, ich bin grundsätzlich ein sehr, sehr entspannter Typ und mache mir auch grundsätzlich relativ wenig Sorgen. Deswegen glaube ich jetzt persönlich für mich, dass ich da jetzt nicht so große Schwierigkeiten haben werde. Also es wird natürlich schwierig, also das soll jetzt nicht falsch klingen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich dass ich wieder hundertprozentig zurückkomme.
Okay, also, du bist sehr entspannt, aber du hast natürlich, ich meine, du bist jetzt 26 Jahre alt, du hast einen riesen Satz gemacht. 26? Habe ich 26 gesagt?
Ja.
Du bist
24.
Geworden. Wo habe ich denn 26 gelesen? Ich glaube auch in der Big. Stand da 26? Da gucke ich gleich mal nach.
9. Februar, alles Gute nachträglich, sagt man.
Dankeschön.
9. Februar, das ist ja schon ein Monat her.
Ja, aber trotzdem, noch nicht
alles
ganz,
innerhalb eines Monats. Okay. 24, um Himmels Willen. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Und als großer Spieler wird man ja erst richtig gut mit Ende 20. Da ist ja the sky is the limit, Johannes.
Ja, hoffe ich doch.
Ja. Also, dann wollen wir doch mal ein bisschen über die Zukunft reden. Euroleague-tauglich stand jetzt bei der Spielerbewertung. Ist das ein Ziel oder wo siehst du deine Ziele? Womit vergleichst du dich vielleicht sogar? Hast du Vorbilder? Wo willst du denn mal hin?
Ja, also ich will auf jeden Fall in der Zukunft in der Euroleague spielen. Ich glaube, das ist von jedem europäischen Basketballer auch so ein bisschen der Traum, dass man auf dem höchstmöglichen Level spielen kann. Mhm. Ich glaube, NBA ist sehr schwierig. Und davon distanziere ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen. Also da kann man dann vielleicht in ein paar Jahren drüber reden, wenn man es vielleicht in der Euroleague geschafft hat. Aber mein erstes Ziel auf jeden Fall oder mein größeres Ziel ist die Euroleague. Da will ich auf jeden Fall spielen. Und ja, dafür arbeite ich auch.
Ja, das heißt, so schnell wie möglich oder ist das ein Ziel für, wenn du mal 26 bist?
Also das muss man sehen, wie es kommt. Also wenn man da natürlich jetzt in eine Rolle kommt in Euroleague-Team, wo man spielt und wirklich vielleicht ein Leistungsträger ist, dann würde ich das auch jetzt nicht jetzt ausschließen. Aber grundsätzlich muss man da auch nichts überstürzen und ja, einfach schauen, was für einen persönlich dann der beste Weg ist.
Also es geht natürlich auch um Spielzeit dann, also nicht um zu einem Euroleague-Team einfach nur, dass man da ist, sondern gerade in deinem Alter muss man ja auch spielen.
Genau.
Das kann ja wahrscheinlich kein Team versprechen.
Das ist es eben, ja.
Ja, klar, das ist dann, muss man halt dann sehen, ob man eine Situation findet, in der man glaubt, dass man eine realistische Chance hat, dass man Spielanteile kriegt oder halt nicht. Das wird sich dann halt zeigen.
Wir machen ja gar nicht lange rum, Johannes, ich habe dich ja schon vorgewarnt. Die Bamberger, du bist ein Bamberger Projekt, so nennt man das ja. Klingt ein bisschen technisch, aber ist so. Du hast auch in unserem Podcast mal vor 2 Jahren, war das glaube ich, gesagt, man sieht sich im Leben immer zweimal. Ich glaube, das hat Rolf Beyer sogar zu dir gesagt, als du gegangen bist. Wie groß sind denn die Chancen für die Heimkehr nach Bamberg in Prozenten?
In Prozenten? Mhm. Das ist immer schwierig zu sagen. Also ich... Ja, es ist schwierig. Ich bin in Bamberg, also im Bamberger Raum groß geworden, da meine Jugend verbracht, daher natürlich auch einen großen Bezug nach Bamberg. Aber ob es dann sportlich nächstes Jahr passt, das weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 50-50.
Also sagen wir mal so, wenn die in die Euroleague kommen, gehst du hin und wenn nicht, dann nicht.
Es bleibt jetzt euch überlassen, ob man da...
Also aus den Antworten bisher in unserem Gespräch ziehe ich jetzt mal diesen Rückschluss. Das ist ja die Krux eigentlich auch für die Mannschaften, ne, die jetzt in diesem Vakuum sind. Ich meine, bei den Bayern ist es ja genauso. Von den deutschen Teams weiß kein Team, wo es im nächsten Jahr international spielt. Diese Planungen sind schwierig.
Auf jeden Fall, ja. Also das ist schwierig.
Ja. Und der Kontakt zum Bundestrainer ist aber nach wie vor da, oder? Auch wenn du jetzt da in Zuschauerperspektive warst.
Also ich habe auch viel mit ihm gesprochen, telefoniert, also während der Verletzung, was passiert ist, dann natürlich nach dem Fenster, also da ist auf jeden Fall Kontakt, bleibt bestehen.
Und was machst du momentan? Also schaust du wahnsinnig viel Basketball? Kriegst du das so hin, dass du sagst, okay, Euroleague schaue ich mir jetzt an, weil finde ich gut, möchte ich mal hin? Oder denkst du dir, nicht hinschauen, weil ich darf ja nicht spielen, also dass es dir innerlich auch Schmerzen bereitet, Basketball jetzt zu sehen?
Also es bereitet mir auf keinen Fall Schmerzen. Also ich freue mich natürlich, wenn ich Basketball anschauen kann. Es macht ja auch Spaß, da mal zuzugucken und eben nicht zu spielen. Deswegen schaue ich schon viele Spiele, die mich interessieren, schaue ich dann natürlich an. Mhm. Natürlich tut es dann schon weh, wenn man dann wieder in Ludwigsburg in der Halle ist und und dann halt da zuschaut, dann wäre man natürlich lieber auf dem Feld. Aber natürlich bin ich Basketball interessiert und schaue dann schon viele Spiele. Ja.
Zwei Sachen habe ich anrecherchiert, machst du so in deiner wahnsinnigen Freizeit, die du jetzt natürlich hast als Rekonvaleszent. Zum einen machst du einen Trainerschein im Bereich Fitness, ist das so richtig?
Ja, das habe ich mal angefangen, genau.
Also mal angefangen habe ich auch mal, ich habe auch mal angefangen, Chemietechnik zu studieren, aber das habe ich auch nach 6 Wochen aufgehört. Wie konkret sind jetzt da die Pläne?
Ich würde das schon gerne machen. Ich mache da momentan jeden Tag immer ein bisschen was und ist ja auch, wie gesagt, erst der erste Schein. Also es gibt da BA, also es gibt den B-Trainerschein, den A-Trainerschein, okay. Das ist quasi der Einstiegstrainerschein. Und den würde ich schon ganz gerne machen.
Ja, also in jedem Fall hat man dann die Gewissheit, fit zu bleiben. Ne? Das ist ja auch ein netter Nebeneffekt. Und das andere ist, du zockst ganz gerne. Zocken ist ein sehr weitläufiger Begriff. Also das kann ja alles und jenes sein. Was sind denn da so die favorisierten Zockerspiele?
Das meiste ist dann wirklich Basketball, also dann
NBA. NBA 2K. Und warte, nicht sagen, welches Team. Hast du ein Lieblingsteam? Also können wir beide, Alex und ich, raten, welches Team du nimmst? Oder hast du Wechsel?
Ihr könnt gerne raten, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsteam, weil ich spiele ein bisschen MyPlayer.
Genau, und, ich wollte gerade sagen, da wirst du ja gedraftet
sozusagen. Ich habe Point Guard gemacht, deswegen habe ich taktisch klug gewählt. So viel kann ich sagen.
Also, du hast dich klug als Point Guard?
Ja, also ich hab Point Guard gemacht, aber dann brauchst du natürlich ein Team, wo du gute Big Men hast, ne?
Ah, okay, also ich bin ja nicht so drin in der Materie. Vielleicht, Alex, kannst du mir helfen?
Philly? Nee.
Also, Johannes hat sich als MyPlayer einen Point Guard definiert und hat sich in ein
Team... Du stellst einen Spieler. Okay. Aber dann wirst du doch gedraftet, oder?
Nee, man konnte sich dieses Jahr, kann man sich das aussuchen.
Okay, das wusste ich nicht. Das heißt, ein Team mit guten Big Men. Gut, Memphis ist es eher nicht dann.
Philly könnte doch
hinkommen. Ja, Philly mit Embiid, aber... Aber ist es nicht in dem Fall.
Ist es nicht? Dann vielleicht die Knicks?
Nee. Soll ich verraten?
Warte noch, gib uns noch 10 Sekunden. Vielleicht noch mal einen. Wer hat denn einen richtig guten Big Man? Ja, Philly fällt mir jetzt.
San Antonio mit Gasol, aber irgendwie stehen wir auf der Leitung.
Nee, sag's uns, hilf uns.
Ich bin bei den Pelicans.
Oh, natürlich.
Anthony Davis.
Ja, und Marcus.
Ja, und klar. Cousin. Und übrigens ja auch Darius Miller, der eine gute Saison spielt.
Genau. Ja. 8 in Folge jetzt für die Pelicans ohne Cousins. Mhm.
Ja.
Auch.
Und wie läuft deine Saison mit den Pelicans?
Ja, sehr gut, ich stehe in den Playoffs.
Da würden die sich auch freuen.
Ja, cool. Johannes, ich sage, ich weiß gar nicht, habe ich noch Fragen oder nicht? Hast du eine Frage an uns? Ich habe noch nie jemanden gefragt, ob er vielleicht uns was fragen will.
Eigentlich habe ich jetzt auch keine Fragen. Nö.
Alle Fragen beantwortet. Also wenn du mal Fragen hast, ruf an.
Wir können, um das NBA-Thema abzuschließen, weil wir vorher auch schon diskutiert hatten, weil wir nachher noch ein bisschen über Sveti Pesic sprechen, der im aktuellen Big-Interview ja auch sagt, es hätten 5 bis 6 NBA-Teams in der Euroleague eine Chance, bei diesem Wettbewerb mitzuhalten. Was eine sehr, also klassische Pesic-Aussage irgendwie, aber andererseits, wenn man das mal ein bisschen sacken lässt, irgendwie auch was dran, wenn du diese ganzen Teams jetzt siehst, die da rumtanken. Also du scheinst die NBA ja sehr intensiv zu verfolgen dann und die Euroleague eben auch. Wie würdest du diese Aussage einordnen? NBA-Teams in der Euroleague?
Ja, also ich glaube natürlich, dass die Top-Teams in der NBA schon besser sind als die als Euroleague-Teams. Es ist ein anderer Basketball, aber eben ja solche Spieler wie Durant oder Curry, die LeBron, sind einfach zu schwer, glaube ich, zu verteidigen auf europäischem Niveau. Aber Europa kommt natürlich mehr über den Teambasketball. Deswegen glaube ich schon, dass da die...
Was, wenn man Phoenix... Gut, Phoenix ist super schlecht. Phoenix hätte wahrscheinlich wirklich Schwierigkeiten, um die Playoffs mitzuspielen.
Genau, also diese Teams, die dann wirklich
Atlanta
drinstehen auch. Und... ja, vielleicht nicht so Glück haben die Saison. Die hätten dann vielleicht schon Schwierigkeiten gegen die europäischen Top-Teams.
Ach, eine Frage habe ich doch noch. Ja. Thomas Walkup, euer Multifunktionstool da, Kannst du uns einen, der ist ja irgendwie sogar MVP-Kandidat, kannst du uns so ein bisschen was zu dem erzählen, was der so mitbringt für die Mannschaft, also auch abseits des Feldes? Was ist das eigentlich für ein Typ? Weil der wird ja gerade so ein bisschen zum Star der Liga.
Ja, also Tom ist extrem vielfältig, also der kann wirklich alles. Der ist extrem gut im Korb, der kann von außen spielen, er hat eine sehr, sehr gute Übersicht und reboundet auch noch. Also der ist wirklich ein kompletter Spieler, finde ich. Und natürlich verteidigt er auch extrem gut, sonst wäre er auch nicht so viel Kontakt. Also von daher, für mich ist er auf jeden Fall einer der besten Spieler der Liga. Und man kann ihn auf jeden Fall in die MVP-Konversation mit reinnehmen.
Ja, das haben wir schon getan. Gut, dann haben wir den Marktwert auch von Thomas Walkup weiter erhöht. Dein Marktwert ist sowieso massiv gestiegen in dieser Saison. Da haben wir auch unseren Teil dazu beigetragen. Vergiss uns nicht in Zukunft, wenn du mal Euroleague spielen solltest. Also ja, du wirst ja Euroleague spielen. Du bist ja erst 24, wie komme ich auf 26?
Tja.
Also Johannes, ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche natürlich, dass dieser blöde Sehnenabriss so schnell wie möglich deinen Oberschenkel wieder verheilt und dass du schnell wieder zurückkommst. Vielleicht
ja, sogar also schon. Ist auf jeden Fall alles im Soll.
Genau, alles im Soll. So soll es sein. Und viel Glück in den Playoffs mit den Pelicans.
Absolut, als Point Guard. Point Center.
Alles klar. Gute Zeit, schönen Dank.
Ja, danke. Jo, ciao.
So, das war JT. Jetzt wissen wir auch, wie er genannt wird.
JT. Under JP.
Und unter JP. Und bei JP, die Kinder sind ja auch alle JP, ne? Ist ja lustig. Er hat fünf Kinder und alle haben
so viele
alles,
Kinder.
Alle fangen mit J an.
Okay.
Das Gute und die Kernaussage ist dieses Gesprächs, dass er uns erhalten bleibt in Europa. Dass das endlich mal einer, der sagt, ich will nicht in die NBA. Das haben wir auch noch nie gehört. Also beziehungsweise alle träumen davon. Nein, JT will in Europa bleiben.
Ja.
Ich will Basketball genießen.
Ja. Pesic würde das gefallen.
Das gefällt uns auf jeden Fall. Euroleague, damit bleibt er uns in jedem Fall in irgendeiner Form ja
sehr erhalten. Schön.
Und vielleicht geht er auch zu einem deutschen Euroleague-Team.
Möglich.
Möglich ist es.
Möglich ist alles.
Denn ein deutsches Euroleague-Team werden wir in jedem Fall haben, nämlich den deutschen Meister.
Plus X.
Also.
Ich habe alles erlebt.
Du hast neue Belegungen auch auf dem Launchpad, oder?
Ja, ich habe mich bemüht.
Du hast Sachen ausgewechselt, die nicht mehr drauf sind?
Oh, sehr viele sogar.
Echt? Was ist nicht mehr dabei? Ein bisschen traurig jetzt, darüber zu sprechen, aber.
Naja, es gibt viel so temporäre Sachen. Es gibt manche Sachen von dir, die es dann nicht dauerhaft geschafft haben.
Ein Glück.
Naja.
Ja.
Also neu.
Jesus, Maria und Josef.
Nach dem Cunningham-Erlebnis. Sehr, sehr schöne Reaktion.
Nummer eins im
Zurecht.
In der Top Ten.
Zurecht. Du, pass auf, wir haben eine Frage über Twitter reinbekommen.
Ach du liebe Zeit. Jemand will mit uns sprechen. Direkt blockieren. Aber
ich wollte das hier direkt. Basti Dorit hat uns schon blockiert.
Basti,
du wirst blockiert. Ich habe deinen Tweet gesehen. Ich bin.
Geht alle zu der Gleichstellungsbeauftragten. Die wird heute bestimmt einige Anfragen bekommen haben.
Ich bin verwirrt.
Wie heißt denn jetzt die Frage?
Die Frage, die wollte ich nämlich auch thematisieren. Also danke fürs Erinnern, Sven Phillips, in diesen 15 Fragen an Luca Banki.
Oh, jetzt kommt was ich nicht weiß.
Doch, das ist nur deine Meinung. Es geht auch kurz darum, welche Regeln er ändern würde, wenn er könnte im Basketball. Mhm. Und dann sagt er, es wird zu viel reguliert und auch die Domestic Rule ist nicht gut. Also er würde einführen, dass alle Teams, alle Spieler einsetzen können. Boom. Das ging so ein bisschen unter neben Pasta und
ja, also ich finde
mehr.
Noch, also erstmal möchte ich.
Was ist deine Meinung?
Ja, also ich möchte auch das Spielfeld vergrößern und die Dreierlinie nach hinten.
Stimmt, das sagt er auch.
Ja, das bin ich dafür.
Mhm, okay.
Ich möchte auch das größere Feld, finde ich gut.
Dreierlinie muss gleich sein wie in der NBA.
Ja, also du brauchst ein einheitliches Spielfeld auf der
absolut,
Welt.
Absolut.
Das kann ja nicht wohl wahr sein.
Es absolut.
Zwei verschiedene Spielfelder haben.
Ja.
Und die Domestic, also die 6+6-Regel, abzuschaffen? Nee, da kann ich jetzt, da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, aber als allererster Lösungsansatz hier würde ich sagen, nein. Also das läuft ja wieder darauf hinaus, dass wir wieder viele, viele Menschen, die für sehr, sehr wenig Geld aus allen Teilen der Welt kommen, weiß ich nicht.
Okay, nun die verkomplizierte Frage. liegt diese aktuelle goldene Generation, die es ja wohl zu geben scheint, mit vielen deutschen Basketballern, einer sehr tiefen, tief besetzten deutschen Nationalmannschaft, auch an der 6-plus-6-Regel?
Ja.
Oh, das verstehe
ich. Ja, also natürlich, also wo kommen die? Die kommen ja alle aus dem deutschen Nachwuchsbereich. Ja. Die sind ja nicht von...
Also
die Zeugen Jehovas würden behaupten, die sind vor 7000 Jahren auf die Erde geschmissen worden.
Richtig.
Ich glaube aber, dass sie aus dem deutschen Nachwuchsbereich kommen.
Und ja, aber sie haben Minuten bekommen durch diese 6-plus-6-Regel. Das ist die Frage.
Ja,
hätten sie die nicht bekommen, hätte ein washed-up American Import Player die Minuten eines Maxi Klebers bekommen? Oder eines Paul Zipsers?
Ja.
Oder auch eines Johannes Thiemanns.
Ja, also ich glaube, dass das so wäre.
Die Möglichkeit bestünde auf jeden Fall. Also ich bin auch, also ich habe dann auch wieder, ich habe schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil es mittlerweile so klar ist, dass es das gibt.
Natürlich haben wir mittlerweile sicherlich, also wenn ich mir jetzt Teams anschaue, ja, auch Ludwigsburg oder was weiß ich, Tübingen oder viele andere haben natürlich ihre Deutschen zwar auf dem Spielberichtsbogen, aber sind 17, 18 Jahre und setzen sie nicht ein.
Ja.
Das ist, und die spielen dann pro A eventuell, ne, oder eben pro B.
Es sind immer noch sehr wenige Top-Teams, die in der Crunch-Time deutsche Spiele auf dem Feld haben. Das ist weiterhin so.
Das
ist sehr wenig Minuten.
Ja. Also ich würde vorschlagen, lieber Alex, da dies ein Thema ist, das sehr, sehr, oh, wir können das gleich unserem nächsten Gesprächsgast auch mal das aufs Auge drücken, denn der weiß sehr viel und der kennt jedes, der hat auch immer eine Antwort parat, deswegen wollen wir noch gleich anrufen. Das merken wir uns schon mal. Und was er antwortet, ist meistens auch richtig. Also zumindest hat es einen Ansatz von, da ist was dran.
Das ist doch gut, dass wir ihn dann anrufen.
Genau, wir werden ihn, oh, ich muss mich denn zurückhalten, dass ich nicht mit der Gleichstellungsbeamten
Er wohnt in der Stadt der Gleichstellungsbeauftragten.
Er wohnt in der Stadt der Gleichstellungsbeauftragten. Müssen wir sind zwar noch, wir sind 4 Minuten vor der verabredeten Zeit.
Die Gleichstellungsbeauftragte der Bundesregierung möchte in unserer Hymne Vaterland durch Heimatland ersetzen.
Ja.
Ich möchte die Gleichstellungsbeauftragte ersetzen. Hashtag Genderwahnsinn.
Das ist mein Tweet, ja.
Richtig. Du willst ja ersetzen.
Ich will die Gleichstellungsbeauftragte
ersetzen. Also du würdest sie gerne ihren Job machen.
Hauptsache sie wird ausgetauscht. Mhm. Hauptsache sie wird entlassen.
7 Retweets, 41 Likes. Du scheinst...
7 Retweets und 41 Likes.
Du scheinst den Geist der Zeit getroffen zu haben.
Ja, oder eben nicht.
Sind ja sehr schaut euch mal den an.
Sieben Menschen haben das für... Ist egal. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich schon, aber es ist mir egal.
Schluss, Ende!
Wir rufen jetzt, können wir schon zum nächsten Gesprächsgast gehen oder müssen wir noch über was anderes? Du hast ja gesagt, wir haben so viele Themen. Haben wir denn eigentlich alle Themen, die du besprechen wolltest? Wir haben Ulm noch nicht thematisiert. Wir wollten mit Ulm reden, aber Ulm will nicht mit uns reden. Das halte ich mal so fest. Das ist auch das Ulmer Recht. Man muss ja nicht ständig, da ruft jemand an und will im Podcast, soll er ausgefragt werden. Wenn sie nicht wollen, dann ist das auch okay.
Haben von Lubo auf den Sack bekommen.
Ja, und wie gesagt, also die müssen sich auch konzentrieren, um die Playoffs zu kommen. Insofern gestatten wir ihnen natürlich die Findungsphase.
So man muss immer den Fokus halten.
Fokus halten?
The ball is important, guys.
Ach genau, das war die Aussage von JP.
Mhm.
Der hat aufgrund der massiven Anzahl von Ballverlusten seine Mannschaft ermahnt, auf den Ball aufzupassen. Damit nicht ständig die Bayern daraus einfache Punkte machen. So, wir rufen Kai Zimmermann an, den Herausgeber der BIC, den Chefredakteur der BIC, den Mäzen der BIC, den Sportchef von Bild Berlin-Brandenburg. Habe ich irgendwas vergessen?
Musst du ihn gleich fragen.
So, da ist er, Kai Zimmermann. Herzlich willkommen, Kai.
Hallo.
Ich habe dich schon vorgestellt, gerade das hast du nicht mitbekommen, als... der große Macher der BIC natürlich, also als Herausgeber, Chefredakteur und Mäzen, als Sportchef der Bild Brandenburg. Habe ich irgendeinen Titel vergessen? Bist du noch irgendwas anderes in der Zwischenzeit geworden?
Im Moment war es das dann auch.
Nicht überrascht sein, an meiner Seite sitzt noch Alex Dechert, mein lieber Kollege. Also die Fragen, die Anregungen, die wir haben an dich, kommen von der rechten und der linken Seite, wobei das nicht wertend sein soll, wer hier wo sitzt. Hauptthema unseres Podcastes bisher war die Gleichstellungsbeauftragte der deutschen Bundesregierung, die das Wort Vaterland aus der Hymne streichen möchte, worüber ich mich sehr echauffiert habe. Es gibt aber wichtigere Themen im deutschen
Berechtigterweise.
Es gibt aber auch wichtigere Themen im deutschen Basketball. Welches Thema ist aus deiner Sicht gerade das Spannendste?
Oh Gott, da kommst du ja gleich mit einer richtigen Allgemeinfrage um die Ecke.
Ja, ich kann auch speziell
also, da gibt es eine Menge Themen. Ich meine, rein sportlich meinst du jetzt, ja?
So, was ist so die erste Sache, die dir einfällt, wo du sagst, das ist echt, das ist ein richtig, du weißt ja, wir wollen ja immer auch Geschichten, du bist ja selber ein großer Verfechter, dass wir im Basketball mehr Geschichten brauchen. Was ist so für dich die Top-Geschichte der Saison? Oder was ist so das Thema, wo du sagst, ja, das ist echt mal ein super Thema?
Na, ich finde, wir haben in diesem Jahr tatsächlich eine ganze Menge gute Themen und das absolute Top-Thema ist für mich im Moment auf jeden Fall Bamberg, weil niemand hat damit gerechnet, dass die Mannschaft in diesem Jahr so schwach spielen würde dass es mit Trinkieri schon länger rumort, das wussten ja auch irgendwie alle, die sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, aber die Mannschaft hat eben doch eine Menge Substanz, das hat man ja in der Euroleague gesehen, wo sie mehrmals eben auch echte Top-Mannschaften geschlagen haben. Und ich bin eben total gespannt, wie das in den Playoffs laufen wird. Ich bin absolut sicher, dass sie noch reinrutschen werden. Sie werden also irgendwie Sechster, Siebter, vielleicht auch Fünfter werden, sowas in der Richtung. Also ich glaube, weiter hoch kommen sie nicht. Aber ich glaube, danach ist dann tatsächlich die Phase, wo jeder Verein einfach betet, erstmal nicht gegen Bamberg spielen zu müssen. Denn ich glaube schon, dass die Mannschaft sich extrem befreit fühlt jetzt, nachdem Trinkieri weg ist. Und jetzt wird man halt sehen, ob Hickman und auch die anderen Spieler, die, sag ich mal, bisher wirklich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ob sie ihre Qualität jetzt ausspielen können. Und ich glaube, wenn die erstmal eine Runde gewonnen haben in den Playoffs, dann wird das auch für Bayern nicht so ganz einfach, ja. Weil da kommt dann eben doch wieder ein bisschen der Kopf zurück. Das hat man auch im Pokalfinale gegen Alba gesehen. Also ich finde, das ist im Moment eigentlich so die Frage, die sich alle stellen. Ne? Dieses Ding, wird Bamberg irgendwie Sechster, Siebter, gibt es am Ende tatsächlich irgendwie ein Finale gegen die Bayern und wie wird das dann aussehen? Und das ist schon was Basketball jetzt dem Fußball total voraus hat.
Ja. Oder vielleicht wird es ja auch ein Erstrundenduell, was ich besonders interessant fände.
Achter gegen Erster. Also das würde ich mir nicht wünschen, weil ich glaube, danach ist dann relativ langweilig. Mhm. Wobei, man muss halt sehen, Alba spielt schon auch echt eine gute Saison dieses Jahr.
Absolut.
Und klar, ich habe auch in ein, zwei anderen Jahren gedacht, im Moment, vielleicht kommt Alba irgendwie ran, in dem Fall dann Bamberg, und dann hat es aber am Ende doch wieder nicht gereicht. Mhm. Und der letzte Titel ist eben echt schon ziemlich lange her und eine Serie ist lang.
Du bist ja auch immer eine recht laute Stimme im Bereich, wie sich der Basketball in Deutschland entwickeln muss, prangerst Missstände an und gibst andere Reize, was besser werden muss. Sind wir denn in dieser Saison ein bisschen vorangekommen mit dem deutschen Basketball? Von allem her so her, von den Strukturen her, von allem?
Na, ich habe immer so den Eindruck, wir kreisen so ein bisschen irgendwie um das gleiche Thema und so richtig vorankommen wir leider nicht. Mhm. Das ist auch in diesem Jahr jetzt wieder so, finde ich, weil natürlich, wir haben insgesamt die Zuschauerzahlen haben sich wieder ein bisschen stabilisiert. Also es ist jetzt nicht so, dass die Zuschauerzahlen groß fallen. Wir haben jetzt keine neue Halle dazu bekommen, die wirklich signifikant irgendwie was verändern würde. Und ich hoffe einfach, dass dieses Projekt in Würzburg, dass das vorangeht und dass da die Halle kommt. Was total unter dem Radar geschieht, ist ja, dass auch in Heidelberg wohl eine neue Halle gebaut wird. Das sieht ja auch ganz stark danach aus und das wird sicherlich auch mittelfristig eine Großstadt sein, die eine echte BBL-Perspektive hat. Und ich glaube, so diese etwas kleineren Hallen, so zwischen 3.000 und 3.500 Plätzen, von denen es eben doch noch einige gibt, die werden so nach und nach möglicherweise aus der Liga verdrängt und da müssen sich die Standorte, die momentan noch mit solchen Hallen unterwegs sind, eben auch die Frage stellen, ob sie nicht selbst auch noch eine Idee haben, um eine größere Halle zu bauen. Und klar, das ist erstmal der erste Punkt und das zweite ist eben nach wie vor, was du eben schon angesprochen hast. Ich meine, dadurch, dass ich das ungefähr 100 Mal inzwischen erzählt habe, wird es natürlich nicht neuer, aber solange man nichts daran ändert, bleibt es eben trotzdem aktuell. Mhm. Ja, also wir haben nach wie vor zu wenig Geschichten und ich rede jetzt eben nicht immer nur von diesen typischen Revolver-Geschichten, es wird dann immer missverstanden, also wir reden jetzt hier gar nicht von irgendwelchen Boulevard-Themen. Ja? Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Rollerpistolen irgendwie ausgraben wollen. Mhm. Big macht das ja sowieso nicht, da haben sie überhaupt kein Interesse dran. Wir wissen wirklich auch einige Dinge, die in der BBL passieren, die werden natürlich dann auch nicht in die ins Magazin setzen, weil das ist auch nicht das, was ich meine, sondern es geht darum, dass eben auch wirklich sportliche Substanz diskutiert wird, ja, und so auch mal kontrovers diskutiert wird.
Dann fangen wir doch mal direkt an. In deiner neuen Ausgabe, Kai, der beste deutsche Power Forward ist Dirk Nowitzki. Da möchte ich doch mal, also stimmt das wirklich, dass er der, also ich meine, Dirk Nowitzki, wer knabbert an der Legende, der ist ja, das darf man ja nicht, aber ist er momentan der beste deutsche Power Forward? Also, oder hast du das bestimmt, dass er auf die Eins kommt?
Dass er auf die Eins kommt? Nee, also was heißt, hast du das bestimmt? Nein, also das, wir haben schon noch ein paar andere Experten, die da mittun. Da bin ich nicht der Einzige, der da seine Meinung zu äußert. Und nur weil ich jetzt der Chef bin, bin ich auch nicht derjenige, der da...
Es könnte ja sein, dass diskutiert wurde und dass es dann am Ende hieß...
Aber hinter der Entscheidung stehe ich. Also total, ja. Man muss halt sagen, einfach, er macht immer noch rund, ich weiß gar nicht, sind es 11 oder 12 Punkte im Schnitt. Mhm. Das ist mehr als doppelt so viel wie Kleber und Theis. Und wir sind natürlich jetzt an der NBA auch nicht so dicht dran. Insofern, wir orientieren uns da natürlich auch in allererster Linie wirklich an Zahlen. Mhm. Und da muss man ehrlich sagen, der Impact, den Dirk hat, ist nach wie vor größer, als der den Kleber oder den Theis hat. Und auch wenn die Advanced Statistics von Kleber wirklich absoluter Hammer sind, und auch die, ich finde übrigens, dass beide, also sowohl Kleber als auch Theis, eine sensationelle Saison spielen dieses Jahr.
Absolut.
Und wirklich, also ja, mich total überrascht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, hätte ich so nicht für möglich gehalten, gerade bei Daniel, weil Daniel ist eben in Wahrheit auch nur 2,04 oder 2,05 Meter. Er hat halt diese wahnsinnig hochsitzenden Schultern. Ich kenne das selber irgendwie vom Court. Ich habe auch einen Center-Kollegen, mit dem ich zusammen in der Regionalliga noch rumgurke. Und der Typ ist auch nur 3 Zentimeter größer als ich, aber es kommt immer vor, als sei der 2,10, ja, weil der eben diese unglaublich hochsitzenden Schultern hat.
Ja.
Und man immer alt aussieht dagegen. Und das ist eben dieser riesen Vorteil, den Theis hat. Und er kommt eben super, er kommt eben einfach von der Athletik her da super, super durch. Und ich finde das immer wieder witzig, ja, wenn meine alte Braunschweiger Combo da in der NBA jetzt so Gas gibt.
Ja, schön bei Theis natürlich auch, dass er bei einem Contender so viele Minuten kriegt. Das ist schon noch eine andere Qualität der Spielzeit, finde ich, wenn du da unter in diesem Stevens-System halt so eine große Rolle schon spielen darfst als Rookie.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, und da finde ich, muss man auch echt immer sehen, dass das Glas ist echt halb voll. Also das hätten ihm die wenigsten so zugetraut, ja. Aber das kann eben auch schnell wieder zu Ende sein. Ne? Das muss man auch klar sagen. Ich glaube mal, gerade so auf diesem Niveau, da sind so unglaublich viele Spieler in den USA, die so zwischen 2 Metern und 2 Metern 6 oder 7 sind, die eine ähnliche Athletik mitbringen, die ja hier total abnormal ist, aber die eben auch springen bis zum Hallendach. Und also da muss er sich eben jetzt auch wirklich weiter in dieser Rolle, ich habe da mit Adam Rola mal länger drüber gesprochen, wirklich in dieser Rolle eben auch einfinden. Und ja, ich rebounde, ich blocke, und wenn ich wirklich mal einen offenen Wurf habe, dann nehme ich ihn. Aber ansonsten bin ich hier dafür da, meine Aufgaben zu erfüllen, und das macht er, glaube ich, bisher echt gut.
Ja, Kai, du bist uns beim Podcast mit einer Sache vorausgekommen. Aber ganz kurz die Frage, hörst du eigentlich unseren Podcast regelmäßig?
Natürlich.
Jetzt mal ganz im Ernst, du kannst ruhig Nein sagen. Also das habe ich jetzt keinen Blutdruck.
Nee, ich höre ihn tatsächlich. Also ich höre ihn jetzt nicht immer, aber natürlich hört die Redaktion ihn immer wieder, und gerade auch, wenn es dann was Interessantes gibt und ich ihn nicht gehört habe, dann wird mir natürlich sofort gesagt, das musst du dir aber nochmal anhören, hast du das und das gehört. Also
Das
beim Autofahren auch immer sehr angenehm.
Beim Autofahren, genau, da werden wir oft gehört. Also eine Sache, wo du uns vielleicht voraus warst, du hast Svetislav Pesic getroffen, den wollten wir in unseren Podcast einladen, und er hat zugesagt, und plötzlich hieß es, er ist Skifahren, und dann war er in Barcelona. Schwupp, war er weg. Du hast es sehr schlau angestellt. Du bist einfach nach Barcelona geflogen, hast mit ihm ein Interview gemacht. Und er scheint dich ja ziemlich gefangen zu haben. Denn du schreibst ja, oder die Big schreibt jedenfalls auf der Titelseite, vom Magier Svetislav Pesic. Ist er ein Magier?
Also für mich ist er ein Magier. Ich muss sagen, ich sehe ihn auch nicht total unkritisch. Und Big und Fetty, sie hatten ja auch eine relativ schwere Zeit nach dieser Geschichte mit Dusko Savanovic. Mhm. Als Savanovic ihn ja auch kritisiert hat, hart kritisiert hat. Und
stimmt, das war das Interview nach der Finalserie.
Bitte?
Das war das Interview nach der Finalserie, nach der Bamberg-Finalserie.
Genau, ja. Also das war quasi diese Geschichte damals, als der Vater gestorben
genau.
ist und so weiter und so fort. Und also ich will das jetzt gar nicht groß aufwärmen, weil das ist jetzt auch passé, aber das ist schon so, dass wir da eine Weile ein bisschen Schwierigkeiten miteinander hatten. Jetzt gar nicht persönlich und groß und so, aber schon irgendwie gab es schon so leichte Animositäten. Und ich denke, Svetti hat sich wirklich auch nochmal leicht verändert. Also ich habe ihn als total herzlich und aufgeräumt in Barcelona empfunden. Und
er fühlt sich da auf jeden Fall wohl.
Gesprochen, ja, ob wir das jetzt dann so machen. Also es war jetzt auch keine Sache, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, ich setze mich einfach ins Flieger und das wird schon irgendwie, sondern wir haben, sage ich mal, echt lange über dieses Gespräch geredet, weil er hat, also ich habe sicherlich ein paar Monate an ihm gegraben, ja. Und das war jetzt keine Selbstverständlichkeit, dass das funktioniert hat. Aber ich fand halt unglaublich, dass er dahin fliegt und ich sag mal, viele sagen eben, dass es die Barcelona-Mannschaft in diesem Jahr auch echt keine Wahnsinnsmannschaft ist, auch wenn er das Gegenteil behauptet. Und das sind große Namen, aber ob sie wirklich diese Qualität haben, die andere ACB-Teams da haben, ob nun Baskonia oder Real, weiß ich nicht. Und das Erste, was er macht, ist, er holt da diesen Titel. Ja.
Was mich so ein bisschen, was so ein bisschen hängen geblieben ist bei mir, und dann bin ich wieder mit der Diskussion, vielleicht da, wo wir gerade waren, dass jetzt haben wir ja in der BBL momentan den Stand, dass Trainer wie Aito, Trinchieri, Djordjevic, sage ich mal, Hochkaräter, Legenden im Spieler- und Trainerbereich hier arbeiten, und jetzt kommt Svetti und sagt, in die BBL gehe ich auf gar keinen Fall mehr zurück. Das ist ein unprofessioneller Haufen. Die sind da gut besetzt, wo es um Ticketing und Kommunikation und Marketing geht, aber der Rest ist mit dem Herzen nicht dabei. Schiri-Ansetzung, blöd, was weiß ich. Das ist natürlich so ein bisschen wieder das Schlechtreden der Liga. Stimmst du dazu, beziehungsweise erkennst du die Mechanismen, wo man da ansetzen kann, dass das, was er sagt, oder ist das einfach richtig ist, oder ist das einfach nur so ein bisschen, dass er so leicht verbrämt zurückschaut, dass man ihm dann am Ende seiner Zeit nicht den nötigen Respekt entgegengebracht hat? Oder ist es so, wie er es sagt, unprofessionell, ohne Herz und Leidenschaft?
Ich glaube auch, dass du das ein bisschen missverstehst, wenn ich ehrlich sein darf. Also ich glaube nicht, dass er damit meint, dass die Liga unprofessionell ist oder die Trainer oder die Spieler oder dass die Schiedsrichter, er sagt ja auch explizit, dass die Schiedsrichter sich super entwickelt haben und er hält die Schiedsrichter sogar für mit am besten in Europa und das sei überhaupt keine Frage der Schiedsrichterei, sondern ihm geht es explizit um die Organisation der Liga. Ja. Und ich meine, so unter dem Radar, sage ich mal, das ist ja schon so ein Tuschelthema auch insgesamt in ganz vielen Bereichen. Da wird ja schon unglaublich viel gemeckert. Ne? Es wird gemeckert über die BBL, übrigens auch von den BBL-Leuten selber, also von dem DBB, und es wird vom DBB gemeckert, über den DBB gemeckert, es geht eigentlich, glaube ich, darum, dass und das war für mich auch so die Quintessenz irgendwie aus dem, was er da gesagt hat. Basketball muss sozusagen der Kern dessen sein, was die BBL da macht. Basketball. Ne? Also es geht jetzt erstmal nicht ums Geld verdienen. Alle fragen sich, wie kriegen wir mehr Geld ins System? Aber er sagt halt, wir müssen erstmal Basketball machen. Basketball. Und dann, wenn wir das überzeugend machen, dann kommt das Geld von ganz alleine. Wir müssen uns nicht, und da trifft er schon, finde ich, einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Ja, also wir machen uns wahnsinnig viele Gedanken um Sponsoring und wie können wir denn das noch machen und können wir hier nicht noch eine kleine Tanzeinlage bringen und können wir dies und jenes machen, sondern was ist eigentlich Basketball? So, und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den ich auch selber sehe, ja. Also dieses Basketball wird einfach zu wenig diskutiert. Ja? Es wird einfach zu wenig diskutiert und es wird einfach insgesamt von den entscheidenden Leuten, sage ich mal, natürlich auch nicht so repräsentiert. Also ich rede jetzt gar nicht von den zwangsläufig von den Köpfen. Ich brauche auch, glaube ich, jetzt nicht über die einzelnen Köpfe sprechen, sondern es geht einfach darum, wer ist denn die entscheidende Figur für den deutschen Basketball, der sozusagen für die BBL steht, also für die Liga, ja, oder für den, also in der NBA fallen mir da 10 Leute für ein, ja, und natürlich ist die NBA nicht die BBL, das ist auch keine Frage, aber wer ist die Integrationsfigur sozusagen für die Liga? Ja, gibt es jemanden, der früher ein absoluter Top-Basketballer war, der heute auch, ich sag mal, als Businessman versteht, woran eigentlich Basketball in Deutschland wirklich krankt, warum das Ding nicht durch die Decke fliegt, wie wir das uns alle wünschen. Und es wird wahnsinnig viel darüber geredet. Und das hat ganz sicher mit dem zu tun, was Svetislav da gesagt hat. Es hat damit zu tun, dass wir uns einfach oft zu wenig um das Spiel an sich kümmern. Und ich glaube, das ist auch das, was ihm da so auf die Nerven gegangen ist. Und was er an der BBL auch einfach hasst. Also das merkst du eben auch. Ich kann ihn da verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich kenne das auch selber. Also ich kenne auch so diese Ohnmacht gegenüber Funktionären, auch als Regionalligaspieler oder ob das jetzt mit Schiedsrichtern zu tun hat, aber auch in dieser Gerichtsbarkeit, die dahinter steht teilweise. Das sind ja auch alles Ehrenämter natürlich. Aber das ist in der BBL ja in vielen Bereichen auch nicht anders. Ne? Das ist eben, die werden ja, sag ich mal, mit relativ kleinen Gagen da ich habe jetzt abgefunden. Ne?
Also aber Integrationsfigur, also nochmal, um das auf das Thema zu kommen, du meinst du, ja, irgendwo, du ja bei der NBA fallen jetzt 10 Namen ein, also da fällt mir jetzt der Commissioner ein, zum Beispiel so ein wie jetzt Adam Silver oder.
Ja, den Commissioner nicht, nee. Ich würde jetzt von Leuten, die, sag ich mal, das Ganze repräsentieren, ja. Also zum Beispiel
Legenden, also, historische Figuren.
Super, genau, also einfach Leute wie, also zum Beispiel Shaq. Shaq ist für mich so der Inbegriff sozusagen der Integrationsfigur. Der Typ ist unglaublich. Also ich meine, er hat fast 30.000 oder über 30.000 Punkte gemacht. Er hat sich nie so richtig genommen. Er macht sich jede Woche oder was zum Affen mit dieser Shaq in the School Nummer, die sich die ganze Welt anguckt und alle lachen sich tot. Der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Ich glaube, beim letzten Mal hat er einen absoluten Topmann wie Chris Paul derart durch den Kakao gezogen, den mit irgendwelchen Kosenamen da.
Da müssen wir Mike Jekyll reaktivieren, den Topscorer, den ewigen der BBL, der momentan Verwaltungsbeamter, glaube ich, in Kanada auf irgendeiner Polizeistation ist. Und ihm, also ich sag mal, müssen wir in anderen Dimensionen, wir haben diese Figuren nicht. Also wir können sie uns ja nicht basteln. Ich weiß gar nicht, wo Michael Papert ist, der einer der Rekordnationalspieler ist. Ich weiß es nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch lebt. Also ganz im Ernst, ich hoffe, er lebt und er ist bei guter Gesundheit. Aber wir haben diese Kultur nicht der Basketball-Heroen, der Integrationsfiguren. 99% wissen wahrscheinlich auch gar nicht in Deutschland, wer der DBB-Präsident ist oder wer.
Ja, weil wir sie alle verstecken.
Aber im DFB, aber kennst du den DFB-Präsidenten? Ja, du kennst ihn, aber.
Ja, okay.
Aber 99% der Fußballfans kennen den auch nicht.
Nein, das ist nicht mehr. Aber der Fußball hat ja trotzdem so unglaublich. Also ich meine, lass uns bitte nicht damit anfangen, Fußball, Basketball, weil das wird jetzt Stunden dauern. Aber
man kann den Eishockey-Vergleich eher noch ziehen, wo du lustigerweise eher solche Legenden noch rumlaufen hast.
Ach komm.
Ja, schon.
Nur weil man jetzt Alois Schloder vor die Deutschlandfahne gezerrt hat?
Nee, da gibt's mehr. Da gibt's mehr. Es gibt halt auch Ex-Profis, die so ein bisschen noch, die unterwegs sind, die präsenter sind, die dieses Entertainige, das du, Kai, glaube ich, da angesprochen hast mit Shaq, einfach ein bisschen mehr auf die Straße bringen. Es ist mehr Distanz da.
Aber man darf das auch nicht zu flach sehen.
Also nee, zu flach.
Gerade bei Shaq. Der Typ hat halt den großen Vorteil, also der ist natürlich auch so gewaltig,
ja das stimmt,
dass die natürlich trotzdem alle ernst nehmen und dem widerspricht auch keiner. Der sagt nicht, ja, der soll mal selber klarkommen. Also zum Beispiel fand ich sehr schade, ich kann mich daran erinnern, dass Hamann irgendwie bei der EM 2015 was gegen Schröder gesagt hat. Ne? Dann ist Schröder irgendwie beleidigt gewesen, ne, und hat gesagt, der Typ, der soll mir mal nichts erzählen, der ist so weit weg gewesen von der NBA. Was will der Typ denn? Ne? Und irgendwie seitdem habe ich von Hamann nichts mehr gelesen. Aber Hamann wäre zum Beispiel so eine Figur gewesen, wo ich sagen würde, setz den doch mal irgendwie ins Fernsehen, ja, oder von mir aus auch zu euch, ne? Und lass den doch mal mit zwei, drei anderen Figuren wirklich Kenny Smith, Shaq und Barkley imitieren. Ne? Also wirklich, dass die zu dritt, von mir aus noch mit irgendwie ein, zwei Moderatoren, dass die wirklich auch nochmal einigermaßen ernsthaft, ich meine, in den USA gibt es so unfassbar viele Sendungen dazu.
Es ist auch nicht 1:1 anwendbar. Also, es ist halt eine andere Kultur des Berichtens auch bei uns, darf man auch nicht vergessen, dass da es ist eine andere Art von Lockerheit einfach oder andere Art von Mut, die einfach über Jahre gewachsen sind.
Genau, Mut trifft schon eher, ne? Also ich sag mal, dass auch Aber es kommt nicht von beiden Seiten kommen. Ja, es ist eben auch so, dass total schädlich ist, dass ich immer alle sofort auf den Clips getreten bin, wenn man sagt, ey, warum spielst du denn so eine Scheiße? Ich meine, das Interessante ist zum Beispiel, dass Ulbrecht in einem aktuellen Heft bei uns ja total klare Worte für seine eigene Leistung gefunden hat. Ja. Und das fand ich irgendwie total wohltuend, ja, dass man einfach mal was Authentisches zum Spiel gelesen hat. Ja. Ne? Und auch was Fachliches. Und das ist so, dass wir müssen uns einfach mehr ums Spiel kümmern. Ja? Und ich glaube, dann würden wir auch wachsen. Ja? Aber das ist halt das alte Problem. Ja.
Kai, ich sage ganz lieben Dank. Ich weiß nicht, wenn du unseren Podcast, wir können ja keinen kurzen Test machen. Du kennst unser Hauptthema der letzten Wochen, den Namen Frido Frei.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Also was?
Kennst du Frido Frei?
Frido Frei, ja.
Jetzt googelst du, du googelst gerade.
Das kriege ich so schnell jetzt gar nicht gegoogelt.
Er ist der erste deutsche NBA-Spieler gewesen, 1946 bei den New York Knicks. Und wir haben es uns hier zur Lebensaufgabe gemacht in den letzten Wochen, ihn zu finden, beziehungsweise er ist tot, also er lebt nicht mehr, aber seine Nachkommen zu finden. Und du glaubst gar nicht, was wir schon alles unternommen haben, um seine Kinder zu finden und Nachbarn und alles. Also es ist deswegen ist ein ganz klares Zeichen, dass du unseren Podcast nicht regelmäßig hörst, sonst wärst du nämlich über diesen Namen gestolpert. Gut, also für den Fall, dass dich das Thema Frido Frei interessiert, dann empfehle ich dir, alle Podcasts der letzten 8 Wochen nachzuhören.
Körny ist sehr motiviert. Er ist unter meistens, die Ahnenforscher gegangen.
Meistens,
ja. Gestorben am 16. Mai 2000.
Absolut. Ja. In Ronkonkoma, Suffolk, Long Island. Also
das Kinder Karen und Richard Fry.
Genau. Also für den Fall, dass dir da eine Info über den Weg läuft, bitte an uns weitergeben. Wir sind da aktuell die Chefbeauftragten, um die Nachkommen zu finden und damit wir etwas erfahren über den New York Knicks aus dem Jahre 1946.
Alles klar, ich werde gleich loslegen.
Wahrscheinlich hast du die morgen gefunden und wir stehen da mit kurzer Hose, Schießgewehr und haben 8 Wochen Arbeit umsonst investiert. Kai, ich sage ganz lieben Dank für deine Arbeit. Quatsch. Ja, für deine Arbeit übrigens auch, weil wir sind große Fans eurer Zeitschrift und natürlich für deine Zeit hier gerade.
Jetzt haben wir gar nicht über die 6+6-Regel gesprochen.
Oh, wir wollten keinen noch zur 6+6-Regel fragen.
Weil Luca Banki das gestern im Antrittsinterview gesagt hat, okay, es gegen die 6+6-Regel.
Genau, da musst du uns doch noch eine Antwort bitte geben. Luca Banki ist gegen die 6+6-Regel, der neue Bamberger Coach. Wie findest du diese Aussage?
Also Domestic Regulation generell, so formuliert das, glaube ich.
Ach ja, also ich bin
eine leichte Abschluss.
6+6.
Ja.
Und ich glaube, ich habe damals mit Pommer schon so viel darüber diskutiert, als das Ding noch nicht eingeführt war. Also ich glaube, dass das Ding ja auch Früchte trägt. Ne? Und ich glaube, dass unsere Liga immer noch zu weit weg ist, ja, von unseren Nachwuchsspielern. Und wir brauchen einfach Zeit. Und ich glaube, prinzipiell glaube ich, es sind sehr, sehr viele vielversprechende Spieler inzwischen am Start, die auch in die BBL drängen können. Wir müssen halt nur gucken, dass wir die Spieler dann zu Leistungsträgern da werden lassen.
Absolut,
ja. Und dass sie sich dann eben auch entsprechend entwickeln. Und ja, dafür müssen wir einfach Masse haben. Ne? Nicht jeder Spieler, der in der Bundesliga ankommt, schafft dann auch den Sprung wirklich zu einem absoluten Leistungsträger. Und die brauchen wir als Integrationsfiguren. Ne? Wir brauchen nicht nur Rollenspieler, sondern echte Spieler, die dann eben auch was drauf haben, die dann, sag ich mal, in dem Moment, wo es um die Quantstein geht, dann eben auch wirklich den Schuss abdrücken können. Ja. Ich habe da echt wahnsinnig viel auf Marudo gesetzt. Der hat im Moment einen kleinen Hänger.
Da wird nicht viel eingesetzt.
Mal schauen, wie es
jetzt wird. Angefangen. Ich habe mit ihm zusammen gespielt. Der hat das allererste Regionalliga-Spiel, das Marudo gemacht hat. Das ist mein All-Time-High der Regionalliga.
Ach komm, echt?
Das wie lautet?
All-Time-High meinst du?
14.
Ich glaube 27 habe ich gesagt.
Okay, ja, wir werden das Thema 6+6 mal besprechen hier in einem Podcast, wahrscheinlich dann mit Steffen Hamann, Kenny Smith, Shaquille O'Neal und Kai Zimmermann. Also die Kombination stelle ich mir ungefähr vor.
Sag mir rechtzeitig Bescheid, ich fliege hin, wo immer du willst.
Alles klar. Kai, danke für deine Zeit. Okay. Toi, toi, toi.
Alles klar.
Lass es dir gut gehen.
Bis dann. Ciao.
So, ein Mann der klaren Worte. Genau deswegen haben wir ihn auch angerufen und... Er kannte Frido Frei nicht. Er hat den Podcast noch nie gehört. Das war, glaube ich, ganz klar rauszuhören. Gut.
So.
zum Abschluss.
Erzähl uns doch mal den letzten Stand zu.
Genau, wir haben jetzt, also wir werden es so machen, dass wir zu Frido am Ende des Podcasts, also manche interessiert es glaube ich auch gar nicht, aber, oder denken, die sind nicht ganz dicht, sich mit diesem Typen.
Du, es wurde schon Frido Frei Merchandising angefragt. Ich habe in einer 180 Sekunden Aktion
ein T-Shirt entworfen. Genau. Ja.
I want to believe. Also das hat den Hintergrund, auch wegen, wenn wir drüber sprechen, dass ja die Akt X Musik, keinem sagen. Und es gibt dieses T-Shirt mit dem UFO drauf, I want to believe, das gab es in den 90ern immerhin so, als Poster, als dieser ganze Akte X-Hype war. Und da habe ich den Frido drauf gemacht.
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, noch mehr Geld ins System zu kriegen.
Ja, ich glaube auch. Frido frei ist die Lösung.
Aktueller Stand zur Frido frei Forschung. Ich gebe zu, aufgrund der massiven Überarbeitung bin ich...
Wer? Von dir? Deinerseits?
Ja, aber ich möchte keine Ausreden finden. Ich habe telefoniert. Ich habe insgesamt 16 Telefonnummern recherchiert. Die gehören zu möglicherweise Richard Fry, also seinem Sohn. Da bin ich nicht sicher, ob es sein Sohn eben ist. Das wäre natürlich die Weltklasse-Geschichte. Also ich rufe da an, I'm Richard, I'm the son of Frido Fry. Aber der geht halt nicht ans, diese Nummer existiert nicht mehr. Da gibt es eine Stimme, die sagt dann not available und sowas. Dann habe ich andere Telefonnummern von seinen ehemaligen Nachbarn und vor allen Dingen von den Enkelkindern. Da bin ich zu 99% sicher, dass es die Enkelkinder des Nachbarn sind. Ich habe aber auch bei der Zwischengeneration, also bei den Eltern dieser Enkelkinder angerufen.
Alle Nummern durchgerufen gestern.
Gestern Abend, alle mit Skype. Was wahrscheinlich auch ein Problem ist, weil bei denen auf dem Display kommt dann ja irgendwie so eine Schwurbelnummer und die denken, wer ruft denn da an? Ja,
sonst kommt halt eine Germany-Schwurbelnummer.
Ja, also im...
Also Skype auch deswegen, weil du versucht hast, das Zeug aufzunehmen oder halt die Gespräche aufzunehmen.
Ich wollte das Gespräch aufnehmen und es geht natürlich auch schnell und ich habe das alles so eingerichtet mit Aufnehmen und wie auch immer. Genau, und die meisten Nummern sind aber out of service. Ich habe dann so eine, das ist diese komische Datenbank, ich muss nochmal nachgucken, ich habe mich da wieder abgemeldet. Das ist ein digitales amerikanisches Telefonbuch. Kann man vergessen, nicht anmelden.
Danke für den Tipp.
Dreimal Mailbox, 12-mal Nummern nicht verfügbar, Anruf Nummer 16.
Oh mein Gott.
Geht jemand ans Telefon?
Ah.
Und ich sage... Ich stelle mich nicht vor, sondern ich frage erst, ich glaube in Amerika macht man das so, ist this so und so Residence?
Aha.
Ja, also spreche ich mit dem Haushalt Ehlers, heißt die Familie. Und die Antwort war schwer zu verstehen, aber es war ein No. Irgendwas mit einem No. Und ich sag, ich habe nur gefragt, seid ihr diese Familie? Ich bin ein deutscher Journalist und suche Menschen, die Frido Frei gekannt haben. Und die Antwort war, please stop calling.
Please stop calling. Also dabei hast du erst einmal angerufen.
Es war zwei, aber beim ersten Mal wurde das
da haben sie direkt
angenommen und aufgelegt und dann habe ich nach 3 Minuten nochmal angerufen und dann hat man mir zugehört, aber dann kam eben die Antwort no und stop calling us oder stop calling. Das heißt,
glaubst du ihnen?
Dass es sich dort auch um Menschen handelt, denen ich auch schon E-Mails geschickt habe. Glaube ich so ganz allmählich, dass dieses digitale Telefonbuch Käse ist oder ich da oder auf eine Familie gestoßen bin, die einfach wirklich nicht reden wollen und die sich denken, das ist eine Familie, die hat vor 20 Jahren einen Häuserblock entfernt von Frido Frei gewohnt. Sie haben mit ihm Kontakt gehabt. Sie waren gemeinsam auf
Festen. Auf Festen.
Das Sie waren
wir.
Gemeinsam
das auf wissen Festen. Wir verbrieft.
Zumindest die Großeltern. Jetzt diese Nachgeneration, man weiß es halt nicht.
Eieieiei.
So, jetzt bin ich natürlich seit gestern am Punkt Null, will ich nicht sagen, wir sind natürlich schon ein Stück weiter, aber ich muss nochmal einen anderen Weg finden. Da der Weg, von dem ich dachte, über die Nachbarn, die gemeinsam mit Frido Frei, die Großeltern der Nachbarn auf den Festen waren, nicht funktioniert, beziehungsweise eventuell die falschen Kontaktdaten sind. Wie ich jetzt weitermache, weiß ich nicht, aber wir werden natürlich weitermachen. Wir, damit ist es das Team Frido frei gemeint. Wir sind ja mittlerweile mehrere. Das Thema ist natürlich nicht abgehandelt und wir werden das schon weiter verfolgen und euch auf dem Laufenden halten.
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt. Ich bin der größte Fan.
Ja, aber das Problem war, also bei 16
Ich habe noch sehr wenig gemacht, muss ich sagen.
16
aber ich höre es mir immer gerne.
Ja. Und nicht eine
dabei.
Wo einer mal sagt, ah, nice.
Wir brauchen Locals, die da hingehen.
Ja.
Wer kennt wen in Suffolk, New Jersey? Das war's? Ja.
Ronkonkoma.
Oh, Ronkonkoma.
Heißt das.
Natürlich.
Kaff. Also wir sind ja, ich versuche ja nochmal. Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. So, können ich muss dir jetzt zum Abschluss noch eine Trivia geben. Ich habe dir schon 3 Wochen lang keine Trivia mehr gegeben. Du hast immer Retrivia gemacht, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Pass auf, wir haben so viel über Dirk Nowitzki gesprochen, der hat vor kurzem seinen 31.000. Punkt gemacht. Mhm. Nenne mir alle Spieler, die mehr Punkte haben als Dirk Nowitzki, all time.
Kareem Abdul-Jabbar.
Korrekt.
Karl Malone.
Korrekt.
Michael Jordan.
Korrekt.
Kobe Bryant.
Korrekt.
Und er muss überholen, aber es fehlen ihm dahin 5.000 Punkte. Also der 6. ist Nowitzki, es fehlt auch der 5., ne?
Korrekt.
Der 5. ist... Ist es Chamberlain?
Korrekt.
Wilt Distilt.
Wilt Distilt. Und es fehlen ihm noch 400 Punkte.
Noch 400?
400 auf
Wilt. Ach so, ich dachte, das wären
mehr. Ja, 400 auf Wilt. Und dann kommt schon Jordan mit 32.292.
Ja, wird schwer.
Wird schwer. Kobe also. 33.643. Karl Malone unerreichbar. Kareem unerreichbar. Aber trotzdem Wahnsinn.
Also Malone finde ich übrigens auch Wahnsinn im Nachhinein. Ich habe bei der Malone-Zeit schon viel mitgemacht. Wenn man das so mal Revue passieren lässt, wie viele Punkte der Vogel gemacht hat. Mhm. Also der war auch nie verletzt. Der war nie verletzt. Er hat jeden Abend aufgelegt. Das muss man sich
immer vom Halbpost einfach reingeschmissen.
Gleiche Ding, bumm, rein.
Oder raus, von der boom, Baseline boom, mit boom. Diesem.
Ja. Immer wieder. Und das auch über fast 20 Jahre.
Immer 22 und 12 oder so. Immer konstant.
Immer gleich.
Immer gleich.
Nie verletzt.
Ach ja, Körni.
So, Aloha He. Das war der Podcast für heute. Halten wir fest? Was halten wir fest? Was bleibt hängen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Herr oder Frau Körner schreitet zur Verabschiedung.
Um Himmels Willen.
Also.
Was ein Tag. Ich muss mich ein bisschen, ich muss so zur Ruhe, ich muss jetzt erstmal zu meiner Steuerberaterin und danach in den Audi-Dom.
10 Retweets, 50 Likes. Ja,
auf geht's! Wir werden diese Person, die muss.
Ich werde nicht reagieren auf den Tweet. Ich werde dir kein Engagement geben.
Warum nicht? Dir ist das Thema zu heikel.
Ich habe das Thema schon durchgekaut in meinem Land.
Ja, Entschuldigung, ich bin pro Gleichstellung in jedem nur denkbaren Bereich. Aber sobald man mir die Muttersprache wegnimmt und Wörter verbietet, dann hört's auf. Da sind wir bei George Orwell. Da sind wir das ist Zensur.
Zensur?
Ja, natürlich. Denn wenn sie das Wort Vaterland nicht mehr in der Hymne haben will, dann darf man es da gar nicht mehr benutzen. Sonst dürfen wir uns ja eine Hymne benutzen.
Sagen wir so, ich habe mich noch zu wenig beschäftigt mit der Begründung, die nicht direkt hervorgeht.
Das ist eine hochbezahlte, die kriegt 8.000 Euro netto im Monat, bestimmt. Hm. Die macht 8 Mille und sitzt da an einem Schreibtisch und hat...
Armes Deutschland!
Ja, was ist doch eine Katastrophe. Jetzt bin ich beim gleichen Puls, jetzt werde ich jetzt immer noch 85, ja, 1000 Stimmen rum. 92er Puls. Die krieg ich mich noch über 100, die Olle heute.
Oh mein Gott.
Vielleicht habe ich heute Abend im Audidom noch höheren Puls, wer weiß.
Ich glaube, ich...
FC Bayern München, ja, Basketball gegen Universitäts- und Kultursportclub Kasan.
Ja, ich bin halb drauf gekommen.
Ja.
Ja. Rückspiel am Freitag.
Freitag, den 9.
Vor dem Euroleague-Spiel der Bamberger.
Olympiakos Piraeus.
In Piraeus. Oder?
Genau.
Ja.
Auch alles live bei Telekom Sport.
Ja.
Jedes
auch Spiel. Am BBL-Spieltag findet statt.
Auch ein BBL-Spieltag findet statt. Mhm.
Das waren die Highlights.
Damit sind wir, wenn wir mit Programmhinweisen verabschieden wir uns. Damit würde ich sagen, Auftrag erfüllt. Bis nächste Woche. Gute Zeit.
Gute Zeit.